Liebe Leute, ganz, ganz herzlich grüße ich euch. Freue mich auf die nächsten Minuten miteinander mit euch ins Wort Gottes zu schauen und sich von dieser ersten Aussage, die wir heute miteinander betrachten wollen, ich glaube an Gott, den Vater, herausfordern zu lassen. Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr sie alle hier erkennen könnt. Das sind Brühwürfel. Und Merkmale solch eines Brühwürfels sind zum einen die, dass in so einem Brühwürfel die jeweiligen Bestandteile sehr hoch konzentriert sind. Man hat das Ganze gekocht, man hat es zusammengepresst, damit es lange aufbewahrt werden kann, in dieser eben sehr hoch konzentrierten Zusammenstellung. Zweitens ist ein Brühwürfel in dieser Form ungenießbar. Behaupte ich mal, ich habe so ein Ding noch nie gelutscht. Ich weiß nicht, ob es ihr schon mal gemacht habt, aber ich glaube, ein Brühwürfel in dieser hohen Konzentration der Bestandteile einfach mal zu lutschen, schwierig. Ich glaube, das Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns in den nächsten Wochen auseinandersetzen werden, hat einige Ähnlichkeiten zu solch einem Brühwürfel. Zum einen sind hier die Glaubensinhalte hochkonzentriert, zusammengefasst, zusammengepresst in ein paar wenige Sätze, wie eben in so einem Brühwürfel. Zum Zweiten, ich glaube, dass dieses Glaubensbekenntnis in dieser Form auch schwer genießbar sein kann und es tatsächlich darauf aufkommt, die Aussagen dieses Glaubensbekenntnisses, lass mich mal bildlich reden, im Wasser aufzulösen. Die einzelnen Aussagen dieses Glaubensbekenntnisses in der Schrift, in den Texten, in den Erzählungen aufzulösen und in dieser verdünnten Form umfassend zu erkennen, was steckt eigentlich alles an Gedankenmuster dahinter. Und hier sind wir auch schon beim Problem angekommen. Wenn wir heute Morgen diesen ersten Artikel miteinander betrachten wollen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn wir all die ganzen Aussagen auflösen wollen in den biblischen Texten, könnte der Braten im Ofen angebrannt sein, wenn wir nach Hause kommen. Könnte lange dauern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde einen Schwerpunkt setzen, der mir persönlich sehr wichtig geworden ist. Und wir wollen uns heute Morgen diese Aussage in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube an Gott, den Vater. Den Aspekt der Schöpfung, den Aspekt des allmächtigen Wesens und Charakters dieses Vaters, den werde ich punktuell hinzuziehen. Aber das soll der Schwerpunkt sein. Ich glaube an Gott, den Vater. Und wenn wir das ganze Glaubensbekenntnis vor Augen haben, was wir gerade auch gesungen haben, dann merken wir, diese erste Aussage macht das große Tor der Dreieinigkeit auf. Später heißt es im Glaubensbekenntnis und an seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, ein paar Zeilen später und an den Heiligen Geist. Es ist der große Gedanke der Dreieinigkeit Gottes, die hier angesprochen wird, der hier im Blick ist. Und ich möchte heute Morgen mit uns diesen Gedanken der Dreieinigkeit durchdenken, vor allem mit dem Schwerpunkt der Person des Vaters innerhalb dieser Dreieinigkeit. Ich habe nicht die Hoffnung, dass wir heute Morgen alle Verständnisbarrieren wegräumen werden, was auch nicht möglich ist aufgrund der Distanz zwischen uns Menschen und Gott. Wir können ihn nicht ganz fassen. Aber was ich mir erhoffe, ist, dass wir ein Stück weit tiefer in die Offenbarung Gottes als dreieiniger Gott hineintauchen und das ist mir ganz, ganz wichtig, praktische Konsequenzen daraus ziehen. Ihr Lieben, wenn die Bibel von der Dreieinigkeit Gottes redet, tut sie es weit nicht so abstrakt und so theoretisch, wie wir es oft tun. Es ist tatsächlich so, dass da, wo die Schrift von der Dreieinigkeit Gottes spricht, sie es schafft, immer wieder Brücken in die Gegenwart derjenigen zu schlagen, die in diesen dreieinigen Gott glauben. Wenn Inhalt deiner Existenz, wenn Inhalt deines Glaubens ein dreieiniger Gott ist, was heißt das, wenn du zu diesem dreieinigen Gott gehörst? Und hier schafft es die Bibel tatsächlich, dieses Thema praktisch zu beleuchten und Brücken in unser Leben hineinzuschlagen. Und das wollen wir heute Morgen, dem wollen wir heute Morgen nachgehen und uns die Frage stellen, ich glaube an Gott, den Vater, eine Person innerhalb der Dreieinigkeit und was bedeutet das für mich? Die erste Aussage, die ich über Gott, den Vater, hier in den Raum stellen möchte, ist die, ich habe es mal so formuliert, der Vater führt und hat Autorität. Wenn wir jetzt über die Dreieinigkeit nachdenken oder grundsätzlich, müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene betrifft das Wesen dieses dreieinigen Gottes, das Wesen der jeweiligen Personen, da sage ich später noch ein paar Takte dazu, hier mal so viel. Im Blick auf das Wesen der drei Personen gibt es keinen Unterschied. Alle werden eindeutig tatsächlich als Gott ausgewiesen in der Bibel. Die zweite Ebene ist aber die Ebene der Funktion, die Ebene der Aktivität. Und hier vor allem in der Beziehung zur Schöpfung. Wenn der dreieinige Gott sich zur Schöpfung zuwendet, an und für die Schöpfung wirkt, ihr begegnet, da finden wir Unterschiede. Und der Unterschied ist, oder ein Unterschied ist eben der, dass hier der Vater führt und Autorität hat. Lass mich das mal verdeutlichen an dieser zweiten Bekenntnisaussage. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer der Himmel und der Erde. Die Schrift lehrt hier ganz klar, dass es hier eine göttliche Ordnung gibt in diesem Handeln Gottes an und für die Schöpfung. Wir haben zum einen den Vater. Er sprach das schöpferische Wort, um das Universum ins Dasein zu rufen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir haben den Sohn, wo unter anderem in Kolosser 1, Vers 16 gesagt wird, dass der Sohn das schöpferische Wort tatsächlich zur Ausführung brachte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Wir haben den Heiligen Geist, wo gesagt wird, dass am Anfang der Schöpfung der Geist Gottes, der Heilige Geist, und über den Wassern schwebte, was die Gegenwart Gottes in dieser Welt, in der Schöpfung offenbart. Ein Beispiel. Wir können das noch auf vielen anderen Ebenen ähnlich denken und eine ähnliche Ordnung, eine ähnliche göttliche Struktur erkennen. Nimm das Beispiel der Erlösung. Es ist der Vater, der den Erlösungsplan gefasst hat. Es ist der Sohn, der die Grundlage des Heils gelegt hat, der gehorsam war, dem Vater und diesen Plan ausgeführt hat. Es ist der Heilige Geist, der Menschen zu diesem Heil führt, der überführt von Gericht, von Sünde und zur Buße hin. Auf der Ebene der Aktivität, der Funktion ist der dreieinige Gott ein Gott der Ordnung. Und dieser Gedanke, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, ist kein abstrakter Gedanke in der Bibel. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Aus dem Comic, Bibelcomic. Das erste Bild hier spielt auf die Wüstenwanderung an. Gott befreit sein Volk und ist mit dem Volk in der Wüste unterwegs. Das zweite Bild spielt auf die Zeit an, wo das Volk tatsächlich im verheißenen Land angekommen ist. Und die große Gemeinsamkeit, ich weiß nicht, ob Sie hier erkennen können von dort hinten, die große Gemeinsamkeit dieser zwei Bilder ist das Stichwort Ordnung. Schaut mal, da wo Gott sein Volk befreit hat und mit dem Volk durch die Wüste zieht und es darum kommt, dass das Volk sich jetzt lagert für eine Nacht oder mehrere Tage, schlägt nicht jeder sein Zelt auf, wo er will. Im vierten Buch Mose gibt Gott eine Ordnung weiter, wie sich das Volk zu lagern hat. Das geht weiter. Gott gibt eine Ordnung im Alten Testament weiter, wie das Volk zu marschieren hat. Als sie vom Berg Sinai aufbrechen, ist es nicht so, dass alle ihre Sachen packen und los geht's. Gott sagt, wer zieht zuerst, wer dann und wer dann. Das zweite Bild, ähnlicher Gedanke, Ordnung. Da wird der Tempel im verheißenen Land gebaut, Gott ist wieder da. Und es kann eben nicht jeder kommen zu jeder Zeit und an jedem Ort auf diesem Gelände opfern. Nein, klare Ordnung. Im Blick auf die Priester, im Blick auf das ganze Opferritual, was dahinter steht. Wir können die Gedanken noch weiterführen. Schöpfung. Am Anfang war Tohu Wabohu, Unordnung. Jetzt greift Gott an und was entsteht? Ordnung. Er trennt die Nacht von Tag, er trennt das Wasser von der Erde. Da, wo der dreieinige Gott ist, da ist Ordnung. Und wenn wir diesen Gedanken im Hinterkopf haben, liebe Leute, dann verwundert es uns überhaupt nicht, was Paulus in Epheser 5, Kapitel 5, ab Vers 18 sagt. Schaut mal, was Paulus dort formuliert. Das haben wir schon oft gelesen, aber wenn wir diesen Gedanken, wie gesagt, im Hintergrund haben, dann wird das nochmal deutlicher und wird nochmal betont. Da sagt Paulus, da kommt der Befehl, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und jetzt nennt er einige Begleiterscheinungen, die mit der Fülle des Heiligen Geistes einhergehen. Und er sagt in Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und diese Geistgegenwart, eine Person des dreieinigen Gottes, der in einer Ordnung existiert, das hat Folgen. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern, in geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alle dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Dank, ordnet euch einander unter. Wo der Geist Gottes, eine Person der Dreieinigkeit, die selbst in einer Ordnung existiert und handelt, uns erfüllt, da treibt es den Menschen in eine Ordnung hinein. Ordnet euch einander unter. Und dieses einander unterordnen wird jetzt ab Vers 22 aufgegriffen und diese Beispiele verdeutlichen, dass dieses einander unordnen ein Einordnen in Gottes Ordnung meint. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, ab Vers 6,1. Ihr Sklaven, gehorcht euren Herren. Ordnet euch einander unter, meint hier, ordnet euch in die Ordnung Gottes ein. Weil da, wo Gott ist, da ist Ordnung. Lasst mich mal bitte eine ganz, ganz wichtige Bemerkung über diese Ordnung Gottes hier weitergeben. Diese Ordnung Gottes, sie ist kein Korsett, das den Menschen irgendwie einengt oder ihn seiner Freiheit beraubt. Diese Ordnung will den Menschen auch nicht in eine Sorge treiben, etwas falsch zu machen. Und wenn wir ehrlich sind, liebe Leute, denken wir doch manchmal so. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Kinder, gehorcht euren Eltern. Ihr Sklaven, gehorcht euren Herren. Gott will damit nicht einengen, Gott will damit keine Freiheit nehmen, Gott will damit schützen. Und er will damit uns als Gemeinschaft der Gläubigen helfen. Sehr schön deutlich wird das in 1. Korinther Kapitel 14. Ausgangspunkt dieser Ausführung ist die, dass in Korinth das Ausleben der Geistesgabe der Weissagung in einem großen Chaos vonstatten ging. Paulus will dieses Chaos jetzt ordnen und er gibt folgende Anweisungen ab Vers 29 weiter und sagt, Leute, diese Gabe muss geordnet vonstatten gehen oder das Ausleben dieser Gabe. Von den Propheten aber, sagt Paulus, sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und jetzt kommt die Begründung. Warum muss das in dieser Ordnung geschehen? Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Spannende Stelle. Und wenn Paulus diese Anweisungen, wie diese Gabe ausgelebt werden soll, hier damit begründet, dass er zuerst sagt, unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, würden wir ja erstmal als Gegenbegriff erwarten, sondern der Ordnung. Das macht Paulus nicht. Er wählt den Gegenbegriff, sondern des Friedens. Und das ist spannend. Wisst ihr, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass da, wo Unordnung ist, der Leise nicht gehört wird. Dass da, wo Unordnung ist, der Schwache überlaufen wird. Dass da, wo Unordnung ist, der Zurückhaltende nicht wahrgenommen wird. Ich glaube, da, wo Unordnung ist, ist das Potenzial sehr groß, dass schnell Unfrieden, Ungerechtigkeit und Leid entstehen kann. Ist schon spannend, dass der Begriff Satan auch mit Durcheinanderbringer übersetzt werden kann. Unordnung führt zu Leid, zu Ungerechtigkeit. Und deswegen sagt Paulus, unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, er ist ein Gott des Friedens. Und Ordnung dient dem Frieden. Und da, wo Ordnung ist, da kann schneller Frieden herrschen. Da, wo Ordnung ist, kann schneller Gerechtigkeit entstehen und Freude entstehen. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung, und wo Gott ist, da ist Ordnung. Eine mönchische Lebensweisheit lautet: Halte die Ordnung und die Ordnung hält dich. Natürlich hier im Kontext der Lebensweise der Mönche, dass die Ordnung einen tatsächlich Struktur im Alltag gibt und das einem hilft, um tatsächlich so gut durch den Tag zu kommen. Aber ich glaube, das trifft auch auf die Gemeinde zu. Die Ordnungen Gottes anzunehmen, in den Ordnungen Gottes zu leben, mit einer positiven Herzenshaltung sie auszufüllen, ist etwas, was uns dienen kann, was uns halten kann, was Frieden bewirken kann. Lass uns diese Ordnungen Gottes annehmen und akzeptieren als etwas, was zum Wesen Gottes des Dreieinigen gehört, und sie leben. Schätze die Ältesten. Es ist eine Ordnung Gottes in der Gemeinde. Schätze sie in der Begegnung. Schätze sie im Gespräch mit anderen Leuten aus der Gemeinde, wenn du über Älteste redest oder ihre Entscheidungen. Schätze deine Ältesten, wenn es darum geht, vielleicht mal was Kritisches zu sagen, und sag es richtig, weil du die Ältesten schätzt. Es ist Gottes Ordnung. Und wo Gott ist, da ist Ordnung. Und wir wollen die Ordnung wahrnehmen und in dieser Ordnung positiv leben. Lass uns die Aufgaben übernehmen, die uns Gott für uns zugedacht hat, als Männer, Frauen, Kinder. Es ist eine gute Ordnung. Wir wollen nicht nach einer falschen Emanzipation oder falschen Demokratie greifen. Wir wollen Gottes Ordnung leben, positiv leben, weil wir wissen, dass es wesenhaft zu Gott gehört. Lass mich einen zweiten Gedanken kurz formulieren. Der Vater ist eine gebende, eine schenkende Person in der Schrift. Wenn wir gerade eben gesagt haben, dass der Vater führt, dass der Autorität hat, dann hat es gar nichts damit zu tun, dass der Vater irgendwie selbstsüchtig ist, sondern im Gegenteil. Wenn die Schrift von dem Vater als eine Person der Dreieinigkeit redet, dann immer als eine Person, die bei aller Autorität auch immer eine schenkende, eine gebende Person ist, die von sich hinausgeht. Sehr schön deutlich wird das zum Beispiel in Johannes 17, Vers 24. Da sagt Jesus Folgendes über seine Beziehung zum Vater. Und er sagt: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Vater schenkt dem Sohn Herrlichkeit. Der Vater schenkt dem Sohn Liebe. Wir können das noch ein bisschen konkreter fassen. Johannes 5, in Vers 22, lesen wir Folgendes. Auch wieder dieser gebende Charakter des Vaters. Und da schreibt Johannes in Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Johannes 5, Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Vers 27, und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Der Vater ist immer eine gebende Person innerhalb der Dreieinigkeit, bei aller Autorität und bei aller Führung. Und dieses Gebende, dieses schenkende Wesen des Vaters dürfen auch wir erleben. Ich will das mal sehr grundsätzlich formulieren. Jesus sagt an einer Stelle, zum Beispiel Lukas 10, Vers 22, die Worte, oder er spricht die Worte: Niemand weiß, wer der Vater ist. Du und ich, wir als Menschen, haben in keinster Weise die Möglichkeiten oder die Fähigkeiten, von uns aus den Vater zu erkennen und zu definieren, wer er ist. Niemand weiß, wer der Vater ist. Und kurze Zeit später sagt Jesus dann über sich: Aber ich offenbare den Vater. Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Nein, wir können Gott als den Vater nicht erkennen, es sei denn, er schenkt uns die Erkenntnis, und das hat er getan durch seinen Sohn. Und er hat durch seinen Sohn uns ein Stück weit die Möglichkeit gegeben, uns von unseren Götterbildern, die wir alle aufgrund unserer Prägung haben, uns von dem Begriff des Vaters, wo so manche negative Assoziation manchmal hochkommt, von all dem zu lösen ein Stück weit und den Vater so zu erkennen, wie er ist. Und wir haben Texte, wo davon die Rede ist, dass der Vater jemand ist, der sich anreden lässt, Vater unser im Himmel. Wir haben Texte, wo uns der Vater vorgestellt wird als jemand, der vergibt, der barmherzige Vater mit den zwei Söhnen. Wir haben Texte, wo deutlich wird, dass der Vater uns versorgt. Wir haben Texte, wo deutlich wird, dass der Vater jemand ist, der mit uns vertraut ist und uns kennt. Und das ist der Kontext, ihr Lieben, wo die Schrift den Begriff allmächtig einordnet. In der Beziehung des Vaters zum Menschen. Er kennt den Menschen, er lässt sich anreden, er versorgt den Menschen, er vergibt den Menschen. Das ist der Ort, wo die Schrift über allmächtig nachdenkt, was im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses ja auch bezeugt wird. Er versorgt mich. Und ich weiß, er ist allmächtig und ich kann darauf vertrauen, dass er mich versorgt. Er vergibt. Und ich weiß, er ist allmächtig und er kann alles vergeben. Er lässt sich anreden, zu jeder Tageszeit, an jedem Ort. Wir denken oft über die Allmacht Gottes theoretisch. Kann Gott die Zahnpasta zurück in die Tube drücken? Ja, das sind so oft diese Gedanken, die wir mit der Allmacht Gottes irgendwie gleichsetzen. Theoretisch, abstrakt. Aber wenn die Schrift über Allmacht Gottes redet, dann immer in dieser bekenntnisartigen Art und Weise, ich kenne den Vater, wie er ist und der Vater steht in der Beziehung zu mir und in diesem Kontext ist er allmächtig. Leute, welche tolle Zeugnisse haben wir heute Morgen gehört. Er ist allmächtig. Er versorgt und er kennt uns. Und aufgrund dieser Allmacht dürfen wir ihn anreden und jede Not wörtlich auch so sagen, weil wir wissen, er ist allmächtig. Und er zeigt sich uns. Und weil Gott ein Gebender, ein sich schenkender, eine sich schenkende Person ist und zu uns gesprochen hat, dürfen wir als Reaktion darauf sagen, Vater unser im Himmel. Dürfen wir als Reaktion darauf sagen, aber lieber Vater. Sie mit den Kindern. Wenn ein Kind in einem Alter von 18 Monaten, so um den Dreh, anfängt zu reden und das erste Mal die Begriffe Vater vielleicht aus dem Mund eines Kindes kommen, ist eine Phase vorher ganz, ganz wichtig. Nämlich die, dass die Eltern vorher mit den Kindern ganz, ganz viel reden. Wenn die Eltern vor dem ersten Wort des Kindes mit dem Kind nicht reden werden, jede Kommunikation vermeiden werden, wird das Kind den Begriff Vater nicht über die Lippen bringen. Es ist das Gleiche hier. Der Vater ist eine schenkende, eine sich gebende Person und er redet zu uns durch den Sohn. Er offenbart seine Vaterschaft, sodass wir als Reaktion sagen können, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Leute, wir haben einen sich schenkenden Vater, an den wir glauben. Wenn ich auf das Verhältnis von uns Christen zur Bibel nachdenke, glaube ich, gibt es diese zwei große Pole. Einmal dieses Gefühl, ich muss die Bibel lesen und einmal dieses Gefühl, ich will die Bibel lesen. Und beides kennen wir. Mal sind wir mehr in dieser Position, mal mehr in dieser Position. Aber lasst mich mal bitte diesen Gedanken euch mitgeben. Wenn du mehr in der Richtung dich bewegst, ich muss die Bibel lesen, dann nimm diesen Gedanken nochmal neu auf für dich. Der Vater ist eine sich schenkende Person, die zu mir zuerst geredet hat, der sich offenbart hat und dass es ein Vorrecht ist, ihn zu kennen und ich das, die Möglichkeit habe zu antworten, Vater im Himmel. Und ich möchte dieses erste Reden Gottes als Geschenk erkennen, wahrnehmen und es studieren, den Vater kennenzulernen. Einen dritten Gedanken möchte ich formulieren. Der Vater existiert in einer absoluten Einheit mit den anderen Personen der Dreieinigkeit. In Bezug auf Jesus ist natürlich die Stelle aus Johannes 8, Vers 58 relevant oder die Zentralstelle. Da sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Was sich grammatikalisch ein bisschen hölzern anhört, ist theologisch gewollt. Noch bevor Abraham existierte, bin ich, sagt Jesus. Die Reaktion im Vers 59 ist dann die, dass die Juden sofort Steine heben und Jesus sofort steinigen wollen. Weil jedem absolut klar war, was Jesus hier sagt, bin ich. Und jeder wusste, hier spielt Jesus auf die Selbstoffenbarung Jahwes an, wo sich Jahwe als ich bin vorstellt. Und dass Jesus diese Offenbarung auf sich bezieht und sich nicht mehr und nicht weniger als Jahwe selbst bezeichnet. Ehe Abraham war, bin ich. Und die Juden heben die Steine und wollen ihn sofort steinigen, weil jeder wusste, er erhebt hier den Anspruch, Gott zu sein. Der Sohn ist genauso Gott wie der Vater, wird hier deutlich. Auf dieser wesensmäßigen Ebene herrscht eine absolute Einheit. Der Sohn ist genauso Jahwe, wie es der Vater ist. In Bezug auf den Heiligen Geist haben wir diese bekannte Stelle in Apostelgeschichte 5, wo Petrus mit Hananias und Sapphira ins Gespräch kommt, wo dann eben dieser ganze Betrug aufgedeckt wird und dann steht Hananias vor Petrus und Petrus fragt ihn oder sagt, du hast den Heiligen Geist belogen, weil du etwas zurückgehalten hast. Und kurz vorher sagt er, dass dieses den Heiligen Geist zu belügen tatsächlich auch das Belügen Gottes meint. Auch der Heilige Geist ist Gott. Wir haben hier tatsächlich eine Einheit auf der Wesensebene. Alle drei Personen sind Gott. Auch auf der Handlungsebene wird das sehr deutlich, dass hier eine absolute Einheit herrscht. Jesus sagt, er tut nichts, was der Vater nicht tun will. Er tut nichts ohne den Vater. Er tut die Werke des Vaters. Er redet die Worte des Vaters, sagt Jesus sehr, sehr deutlich. Und das Spannende ist, dass dieser Einheitsgedanke von Jesus auf die Leute, auf die Zuhörer der damaligen Zeit von Jesus selbst angewendet wird. Johannes 17, Verse 20 bis 21a sagt Jesus folgende Worte. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Jesus bzw. der Vater existiert innerhalb einer Dreieinigkeit, die von tiefer Einheit geprägt ist. Wesenseinheit, Handlungseinheit. Jesus sagt, du bist in mir und ich bin in dir. Und ein Gott, der in dieser Einheit als dreieiniger Gott existiert und wir, die wir zu diesem dreieinigen Gott, der vom Wesen her als Einheit existiert, glauben, sagt Jesus, ihr steht in der Verantwortung, ebenfalls Einheit zu leben. Und das wirklich Herausfordernde an dieser Stelle ist die Perspektive von Jesus. Ich bitte aber nicht allein für sie. Hier sind erstmal die Jünger gemeint. Und Leute, die Jünger, hätten das Gebet bitter nötig. Wir haben einen Matthäus, der vorher eng mit Römern zusammengearbeitet hat, als Zöllner. Wir haben einen Simon, der vorher Zelot war, eine Volksgruppe, die jeden Römer und jeden Juden, der mit Römern zusammenarbeitete, aufs Tiefste gehasst haben. Wir haben einen Petrus, der vorlaut vorpreschte ständig. Wir haben einen Jakobus und Johannes, die als Donnersöhne bezeichnet werden, wahrscheinlich so recht jähzornig oder sehr emotional waren. Wir haben einen Johannes, der scheinbar ein Liebling Jesu war. Ich meine, was für eine Mischung. Und die Jünger haben das Gebet Jesu nötig. Lass sie eins sein, wie ich und du eins sind, Vater. Aber was Jesus hinterher sagt, das fordert heraus und die Perspektive Jesu kann hier nicht weiter sein. Ich bitte auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Alle, die sich zu mir bekennen werden, die an mich glauben werden, sie sollen Einheit leben, weil wir Einheit sind. Die Evangelische Allianz hat sich mal die Mühe gemacht und versucht, das Christentum irgendwie in Daten zu fassen. Und 2011 haben sie das Ergebnis rausgebracht und man hat ungefähr geschätzt, dass man gesagt hat, weltweit gibt es etwa 2,3 Milliarden Christen. Ob es wirklich alles Christen sind oder ob da Kultur mitschwingt und Tradition oder Namenschristentum, natürlich müssen wir das kritisch beurteilen. Aber man schätzt ungefähr, wie gesagt, zumindest Leute, die sich irgendwie zum Christentum bekennen, 2,3 Milliarden. Man hat weiter die Zahl rausgegeben, dass von diesen diese 2,3 Milliarden Christen sich ungefähr in 42.000 verschiedenen Konfessionen aufteilen. Etwa 42.000 verschiedene Konfessionen. Meine, die erste Zahl mag uns dankbar stimmen. Um die 2 Milliarden Christen. Die zweite Zahl fordert heraus. Es ist bunt. 42.000 Konfessionen. Jeder mit seinem Schwerpunkt, jeder mit seinen theologischen Aspekten, die man besonders betont. Und die große Frage für uns, 2000 Jahre nach dem Gebet Jesu, ist, wie können wir diese Einheit leben? Leute, das ist ja nicht weit weg. Lass uns doch nur in den Detmolder Raum schauen. Wie kann ich mit Christen wirklich Einheit leben, die Dinge theologisch anders sehen und gewichten, als ich es tue? Wie kann ich mit Christen im Detmolder Raum gut umgehen, die ihren Gottesdienst so ganz anders gestalten als ich? Die meinen, ihren Glauben so ganz anders auszudrücken, als ich es tue. Wie können wir dieses Gebet Jesu tatsächlich ausleben? Ich will hier zwei kurze Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke, den ich mal so formuliere, ist der: Einheit ist nur dann möglich, wenn die verbindenden Hauptsachen nicht von den trennenden Nebensachen überlagert werden. Augustinus hat mal diese sehr bekannte Aussage getätigt. Augustinus sagte: In den großen Dingen Einheit, in den kleinen Freiheit, in allem aber die Liebe. Und wenn ich ins Neue Testament hineinschaue, muss ich sagen, ja, das stimmt, er hat recht. Mindestens in zwei Briefen, Römerbrief, 1. Korintherbrief, fordert Paulus die Gläubigen auf, eine gewisse Freiheit zuzulassen. Da haben wir diejenigen, die sich weigern, Götzenopferfleisch zu essen. 1. Korinther 8, und Paulus sagt, lasst sie. Wenn es ihrem Gewissen und ihrer Erkenntnis entspricht, dann sollen sie sich von diesem Fleisch zurückhalten. Du, der du das Fleisch isst, tu es. Für dich, provoziere den anderen nicht, aber tu es. Aber führe nicht den anderen in eine Gewissensnot. Römer 14, da sind Leute, die sagen, wir essen nur Gemüse. Oder wir wollen bestimmte Feiertage hochhalten. Paulus sagt, macht es, wenn es eurer Erkenntnis entspricht. Aber bitte verurteilt nicht die, die es nicht tun. Und ihr, die ihr auch Fleisch esst oder Feiertage nicht haltet, bitte schaut nicht abschätzig auf die anderen. Paulus fordert Freiheit ein. Ja, wir können und wir dürfen unseren Glauben so ausdrücken, wie es unserer Erkenntnis und unserem Gewissen entspricht. Das ist ganz, ganz wichtig für Paulus. Und wir als Gemeinde Nord haben das Recht und wir haben die Freiheit, den Glauben so auszudrücken, wie es unserer Erkenntnis und unserem Gewissen entspricht. Es geht niemals um eine falsche Gleichmacherei. Du hast das Recht, deinen Gottesdienst so zu feiern, wie du ihn feiern willst. Du hast das Recht, über Geistesgaben so zu denken und vielleicht denkt eine andere Gemeinde so. Du darfst diese Freiheit irgendwo haben. Aber sie darf eben niemals die verbindenden Hauptsachen, die verbindenden Kernelemente überlagern. Sie darf nicht zu einer absoluten Trennung innerhalb des Christentums führen. Und eine dieser absoluten Kernelemente ist das, was Jesus sagt. Ein Geist, ein Vater, ein Sohn, ein dreieiniger Gott, der in Einheit existiert, und alle, die zu diesem in Einheit existierenden dreieinigen Gott gehören, sollen Einheit leben, sagt hier Jesus. Hier gilt es zu unterscheiden zwischen der Freiheit, wo wir die Freiheit haben, uns ein Stück weit voneinander zu trennen, aber bei alledem keinen Bruch entstehen zu lassen. Augustinus wird mit einem anderen Zitat mal hier zitiert, oder wir haben ein anderes Zitat von ihm, und er sagt folgendermaßen: Ob sie wollen oder nicht, sie sind unsere Brüder. Sie hören erst auf, unsere Brüder zu sein, wenn sie aufhören zu sprechen, Vater unser. Im dreieinigen Gott vereint. Und diese Einheit wollen wir im Blick haben. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel, was ich jetzt hier anführe, schon mal in einem Satz erwähnt. Ich mache es nochmal. Mit einem Bild, ein Orchester, geprägt von Vielfalt. geprägt von vielen Instrumenten, die hier irgendwie miteinander ein Konzert veranstalten. Und ich habe mal gelesen, dass so ein Orchester mit all der Vielfalt der Instrumente erst dann wirkliche Harmonie und Einheit leben kann, wenn alle mit der gleichen Stimmgabel gestimmt wurden. Du kannst dich abmühen und tun, so viel du willst. Wenn es nicht die gleiche Stimmgabel ist, wird es keine wahre Harmonie geben. Ein Vater, ein Geist, eine Gemeinde, sagt Paulus, eine Taufe. Hier sind wir verbunden. Und wir wollen das Trennende, wo wir zum Teil Freiheit haben, niemals das Verbindende überlagern lassen. Lass mich einen zweiten Gedanken im Blick auf die Einheit hier kurz formulieren. Ich habe ihn so überschrieben: Das Ausleben der Einheit beginnt nicht vor unseren Haustüren, wo wir den anderen begegnen, sondern hinter unseren Haustüren, dort, wo wir alleine sind. Ich habe diesen Gedanken formuliert, herkommend von Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 ist genau das Thema, was Paulus hier aufgreift. Es geht um den Gedanken der Einheit. Und in Epheser 4 ab Vers 1 nennt eben Paulus jetzt Tugenden, die wir benötigen und brauchen, um diese Einheit, in die uns Gott hineingestellt hat, tatsächlich bewahren zu können, ihr tatsächlich zuarbeiten zu können. Und Paulus sagt: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut, nicht Überheblichkeit. Mit aller Sanftmut, nicht Zänkereien. Mit aller Langmut, nicht mit einer Verurteilung, sagt Paulus hier. Einander in Liebe ertragend, nicht mit dem anderen brechend. Den Frieden zu wahren, die Einheit des Geistes zu wahren. Demut, Sanftmut, Langmut, in Liebe einander ertragend. Und das sind Tugenden. Das sind Tugenden, die ganz, ganz viel mit dem Einwirken des Heiligen Geistes zu tun haben. Sanftmut, Liebe, Langmut werden in Galater 5 als ausdrücklich als Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Einheit beginnt nicht vor der Haustür, wenn ich den anderen begegne. Einheit beginnt hinter der Haustür, wo ich alleine bin. Wo die Frage im Raum steht, wie viel Raum gebe ich dem Heiligen Geist in meinem Leben, dass er diese Früchte der Langmut, der Sanftmut, der Geduld, der Liebe in mir bewirken kann. Und erst dann kann ich bei allen Unterschieden, wo wir die Freiheit zum Teil haben, unterschiedlich zu sein. Aber dann kann ich den, der in manchen Aspekten anders denkt als ich, in Liebe ertragen. Demütig sein, mich nicht überheben, ihn stehen zu lassen, sanftmütig sein. Einheit beginnt zu Hause, hinter meiner Tür. Und hier fordert uns die Bibel stark heraus, den Heiligen Geist tatsächlich wirken zu lassen. Vergleichen wir also das Bekenntnis mit so einem Brühwürfel, wo etwas ganz verdichtet, hochkonzentriert zusammengefasst ist und das wir auflösen müssen, dann merken wir schon allein der Ausdruck, ich glaube an Gott, den Vater, wie viel dahinter steht. Und wenn die Schrift von Gott, den Vater, redet, innerhalb der Dreieinigkeit, dass es uns tatsächlich herausfordert. Der Vater führt und hat Autorität. Es gibt eine göttliche Ordnung in der Handlung zur Schöpfung. Und wo Gott ist, da ist Ordnung. Und wir wollen die Ordnung Gottes annehmen und sie mit einem positiven Herzen leben. Der Vater ist eine gebende, sich schenkende Person. Und er hat zuerst zu uns geredet durch die Offenbarung des Sohnes, sodass wir als Antwort, als Reaktion sagen können: Aber lieber Vater. Der Vater existiert in einer Einheit mit den anderen Personen, was uns zur Einheit herausfordert. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich wünsche euch Gottes Segen im Nachdenken dessen, was wir heute gehört haben, und dass der Herr euch da wirklich die Gedanken schenkt, die ihr für euren Alltag braucht. Wir wollen es ja so machen, dass wir am Ende jeder Predigt jetzt das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, und ich lade euch ein, aufzustehen, das auch zu tun. Ich habe es hier auf eine Folie mitgebracht, sodass ihr tatsächlich mitreden könnt, und das wollen wir bewusst tun, liebe Leute. Und jetzt steht ihr schon, aber lasst mich trotzdem einen Satz sagen. Als ich vorhin über Einheit gesprochen habe, und dass Einheit wirklich das Wesentliche meint, was uns verbindet, dann funktioniert das Glaubensbekenntnis ja auch ähnlich. Schaut mal, was das Glaubensbekenntnis alles nicht sagt, was vielleicht spannend und interessant ist, aber was zur wahren Einheit eigentlich nicht so dazugehört, sondern hier werden nur die fundamentalen verbindenden Dinge genannt, sodass wir das Ganze tatsächlich auch als Einheit sagen können. Lass uns miteinander das Glaubensbekenntnis reden. Ich rede es hier vor, ihr könnt es mit mir gleichzeitig mitreden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, der heiligen christlichen Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lass mich beten. Herr Jesus, lieber Vater, was für ein Vorrecht ist es, dass wir miteinander so ein Glaubensbekenntnis reden dürfen. Wir sind alle verbunden in dir, der du in einer Einheit mit dem Sohn und dem Heiligen Geist existierst. Und wir, die wir zu dir als einem in Einheit existierenden Wesen leben, wollen Einheit tatsächlich auch leben. Hier miteinander, in der Gemeinde, aber auch nach außen hin. Hilft uns zu trennen und zu erkennen, wo wir unsere Freiheit haben, anders zu sein. Und das ist gut so. Aber hilft uns eben hier stets im Blick zu haben, es niemals zu einer absoluten Trennung zu führen, Herr. Lieber Vater, du existierst in einer absoluten Ordnung zu den anderen Personen der Dreieinigkeit. Und da, wo du bist, da ist Ordnung. Und wir danken dir dafür, dass es eine Ordnung ist, die uns dient. Weil du ein Gott des Friedens bist, schenkst du Ordnung. Und da, wo Ordnung ist, kann wirklich Frieden auch entstehen. Wir wollen deine Ordnungen im Blick haben. Wir wollen deine Ordnungen leben. Was unseren Dienst hier in der Gemeinde Nord betrifft, was unser Verhältnis zu den Ältesten betrifft. Es ist deine Ordnung, Herr, und wir wollen sie leben, weil du ein Gott der Ordnung bist. Und lieber Vater, du bist derjenige, der sich uns gezeigt hat. Du schenkst deine Offenbarung, du schenkst die Einsicht in dein Wesen, dass wir erkennen können, wer du bist und dass wir aufgrund dieser Erkenntnis mit unseren Lebensnöten in ganz verschiedenen Lebenslagen Dinge ganz, ganz anders bewerten können und als Reaktion sagen können, Vater im Himmel, der du bist, geheiligt. Vielen Dank dafür. Wir wollen diese Offenbarung ernst nehmen. Wir wollen dieses erste Reden tatsächlich in unserem alltäglichen Tagesablauf so fest installieren, dass es dazugehört und dass wir stets eben auf der Seite sind, dass wir sagen können, ja, ich will hineinschauen in dein Wort und ich will dich kennenlernen. Vielen Dank für das Miteinander. Vielen Dank für diesen Gottesdienst, Herr, wo du, wenn ich auf mich schaue, wirklich ganz deutlich gesprochen hast und mich persönlich ermutigt hast. Herr, du bist ein Gott, der zu uns redet. Du hast ein Wort hier, das lebendig ist, das tatsächlich Menschenherzen erreicht und verändert. Danke für deine Gnade, danke, dass wir zusammen sein dürfen. Amen.